Vorige Woche haben wir mehrere Neustarts im Leben von Jay gehört. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, dann bitte hier Stopp! Erst die andere anhören und dann mit dieser Episode starten. Denn diesmal geht es um seinen Neustart nach dem Knast. In den ist Jay mit Anfang 20 gekommen, als perspektivloser Jugendlicher, der in der Schule nur miese Noten einfährt. Aber Lernen macht ihm eigentlich Spaß und Arbeiten auch. Er krempelt also sein Leben im Knast komplett um und ist heute gelernter Metallbauer im Konstruktionstechnikbereich mit 1er Abschluss, aber auch systemischer Antigewalttrainer.
Wisst ihr, ich habe mich damals nicht geschämt, Leute abzuziehen, besoffen auszuräumen. Aber ich habe mich geschämt, in der Klasse aufzustehen und zu sagen, hört auf damit. Ja. Ich breche es auf einen Satz runter, dank dem Smartphone wird die Welt wieder zur Scheibe, weißt du? Mhm. Und auch mit den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, ich sehe so oft, ich habe keine Angst vorm Sterben. Weißt du, was ich ihnen dann immer sage? Ich weiß, du hast Angst zu leben. Und so komisch das jetzt klingt, es fehlt mir, so durch die Arbeit erschöpft zu sein. Auch gefordert zu werden durch das Fachwissen, das ich besitze. Mhm. Nicht einfach nur da die Steine klopfen, sondern wirklich etwas zu schaffen.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH, der Gangster, der Junkie und die Herren hier beim SWR3. Wir freuen uns riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und diesmal sind nicht nur die bezaubernde Nina Workhardt und der liebe Maximilian Pollux an meiner Seite. Hallo ihr Lieben.
Hallo.
Hallo. Wir sind heute nicht zu dritt.
Nee. Hi Leute, mein Name ist Jay. Um euch kurz so mit ins Boot zu nehmen. Es braucht so ein bisschen, weißt du, so die Zeit, die vergeht, aber... Ja, es ging dann zur Entlassung und jeder Gedanke, der irgendwie komplexer war, hatte am Ende damit zu tun, Freiheit. So, ich will frei sein. Irgendwann, als ich wusste, hey, es ist möglich, ich habe jetzt noch keine Krankheit und so, vielleicht fehlt mir ein Küken im Nest, aber ansonsten ist alles okay. So, weißt du? Und dann habe ich so gesehen, wie langsam die Tür aufgeht. Weißt du? Und dann habe ich mir so, hey, Freiheit, 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 so alles für die Freiheit, ich werde alles tun für die Freiheit. Und dann ist dieser Tag der Entlassung. Es war Schneesturm, wisst ihr, ich war in einer Gegend, so kleinbürgerlich, wo nicht viel geräumt wird. Ich bin mein erster Schritt in Freiheit war bis zur Hälfte Wade, rein in Schnee, zack.
Wade.
So, weißt du, was ich meine? Sorry, meine Ausdrucksweise Knast prägt und so. Ja, und dann stehe ich da draußen mit meiner Tasche, so im Schnee, warte auf meinen Kollegen, der mich abholt. Und ich habe keine Ahnung, was Freiheit überhaupt bedeutet. Also ich bin in dem Moment, den ich mir so oft habe, wo auch wirklich die letzten Jahre, muss man sagen, aus Gründen meines Charakters haben manche Leute einen Anschluss an mir gefunden oder fühlen sich provoziert und wollten mir eben in die Suppe spucken. Und gerade so die letzten 2,5 Jahre waren ein extremes Minenfeld für mich. Und dann aber raus zu sein und zu wissen, hey, ich hab's geschafft, Mann. Ich stehe jetzt hier und hinter mir so bum, 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 geht die Tür zu. Ich habe nicht zurückgeschaut, ich habe nur nach vorne geschaut und ich wusste nicht, was Freiheit für mich bedeutet. Und ich musste erstmal rausfinden, okay, sorry, was heißt das für mich? Was brauche ich, wie, wo, was? Wie komme ich hier überhaupt weg, Mann?
So, weißt du? Aber dich hat niemand abgeholt?
Ah, doch. Aber es war Schneesturm und dann war ein Unfall und dann hat sich das verzögert um eine Stunde. Und die wollten mich aber rausschicken unten an der Pforte, weil die gesagt haben, hier darf keiner warten, das ist ein Sicherheitsbereich. Und dann stand ich mit meinen Sachen halt draußen im Schnee. Ich sage, euch ist klar, dass hier schneit. Ja, aber das ist ein Sicherheitsbereich, tut uns leid.
Das ist ein Taxi. Das ist so, also eine ganz eigene Welt, ey. So viele Leute da drin. Ich wollte rein, weil jemand einen Vortrag gegeben hat. Und ich war... gehört zum Staff und so, und haben die so Sicherheitskontrolle gemacht und sowas. Und hey, ich war selber irgendwie 4 Jahre Staatsbürger in Uniform und sag so, guten Job habt ihr gemacht. Auf einmal gucken die mich alle so an und haben gedacht, ich verarsch die und wollten mich nicht reinlassen. Ich so, wow.
Humor ist das sehr schwierig. Da wird dann gleich ein Knopf gedrückt. Also,
hast du was zu lachen? Gleich hast du nichts mehr zu lachen.
In der Krankenstation beim Zahnarzt hat jemand gesagt, hey, wenn ihr nicht gleich was passiert, dann spreng ich den Laden. 3 Minuten später Sicherheitskommando, er war weg. Also nur, dass du weißt.
Vorsicht mit den Witzen.
Ja, auf jeden Fall bin ich dann draußen, so muss für mich erstmal definieren, was Freiheit heißt und alles möglich. Und ihr müsst wissen, drin, ich habe erzählt, so mittlerweile hatte ich so meinen Stand. Drin hatte ich ja irgendwie alles. Ich habe meine Geschäfte gehabt, ich habe meine Kontakte gehabt, ich habe meine Dinge gehabt, die ich getan habe, ich habe gewisses Ansehen gehabt, ich habe mir etwas erarbeitet über die Zeit. Leute haben etwas gesehen in mir und es war eine gute Wechselwirkung auch zum Ende mit den Leuten. Und jetzt kommst du raus in eine Welt, die für mich, außer dass wir die gleiche Sprache sprechen, nicht viel miteinander zu tun haben.
Also, weißt du,
Männer verhalten sich drin anders in gleichen Situationen, als sie es draußen täten.
Kannst du ein Beispiel nennen?
ein sehr einfaches Beispiel ist, wir sitzen jeden Tag auf demselben Platz in der Küche. Jetzt stehe ich am nächsten Tag auf und du sitzt auf meinem Platz. Im Knast kann ich mir 100% sicher sein, dass du genau mit Absicht auf meinem Platz sitzt.
Ne.
Es gibt kein Versehen. Es kann kein Versehen sein. Du sitzt dort, weil du mir etwas sagst.
Ja, ist ein Messer.
Und draußen, die Leute setzen sich hin, wo die wollen. Ne. Ist denen scheißegal. Also interessiert die gar nicht. Die sagt doch nicht, warum steht da doch dann, ist doch nicht dein Name auf Platz.
Ah ja, oder so.
Doch, da steht mein Name. Nämlich. Weißt du, das ist so ein kleines Beispiel, so, dass du im Knast passiert eigentlich recht wenig zufällig.
Aber
die Leute denken sich bei den Sachen, die sie tun, viel mehr. Draußen ist viel mehr unbedarfte Aussagen, unbedarfte Handlungen, unbedarfte Blicke, unbedarftes im Weg stehen, unbedarfte Aktionen, so die eigentlich schon Einfluss haben auf mich. Das machen die Leute draußen einfach so. Und im Knast passiert eigentlich nichts einfach so.
Und jetzt bist du draußen, jetzt kommst du da raus, weißt nicht, wie die Welt funktioniert, wirst aber abgeholt, stehst im Schnee. Wie ist dieser Neustart gelaufen? Das ist ja der Neustart, um den es hier heute geht.
Also ich komme aus einer Welt, in der ich irgendwie so meinen Stand hatte, raus in einer Welt, in der ich alles neu machen muss. Und wenn Maximilian mit seiner Frau und dem Verein nicht da gestanden wäre und gesagt hätte, hey, du kannst tun, was immer du möchtest, du bist frei, aber du kannst auch nach Mainz kommen, du kannst auch im Verein arbeiten, du kannst etwas weitergeben. In dem Moment war ich so gerührt, weißt du, dass da diese Möglichkeit besteht, dass für mich klar war, okay, ich nutze das. Ja, und dann bin ich nach Mainz gezogen und das muss ich nochmal erwähnen, wenn das nicht wäre, wisst ihr, es ist ja nicht so, dass du rauskommst und da warten die Leute auf dich. Wenn du eine Bewerbung schreibst, wie fühlst du das Loch so, weißt du, was willst du erklären? Schon im Verhalten haben die Menschen gemerkt, hey, irgendwas stimmt mit dem nicht. Oder wenn wir so im Gespräch sind, so wir interagieren miteinander, du merkst, okay, der Dude war in einer Zeitkapsel, weißt du, ich weiß nicht mal, was ein Smartphone ist. Und dann komme ich also da raus und nach Mainz und habe dort einen extrem herzlichen Empfang gehabt. Ich habe Freiheiten bekommen, mich in diesem Verein so zu integrieren, meine Aufgaben zu finden, über mittlerweile 2 Jahre. Es ist eine unglaubliche Möglichkeit, also unglaublich für mich gewesen damals. Ich habe versucht, dem gerecht zu werden, wollte auch meine Wünsche eben, gib etwas weiter, Arbeit im sozialen Bereich irgendwie verwirklichen und war aber gleichzeitig hin und her gerissen zwischen dem, was ich möchte und dieser Dankbarkeit, die ich gegenüber den Möglichkeiten empfinde und dem, was in mir jetzt gerade passiert. Ich bin gerade rausgekommen, ich stehe, nur um ein Beispiel zu nennen, ich stehe vor dem Joghurtregal und ich bin voll überfordert. Also ich habe so Bock auf den Joghurt, ich gehe dahin und ich krieg schwitzige Hände, ich werde sauer. Und ich gehe einfach. Ich gehe aus dem Laden raus, ohne was zu kaufen. Und es gibt so viele Situationen, die es mir schwer gemacht haben und die dann auch noch nachhallen, die heute noch nachhallen, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass ihr mir diese Chance damals gegeben habt. Also,
das kann ich jetzt nochmal reinhängen. Also das eine war, dadurch, dass ich so viele Jahre Vorarbeit hatte, war ja, mein Gedanke war schon immer so, okay, du warst schon immer im Kopf so dieses, okay, bis er rauskommt, muss es passen. So. Am Anfang dachte ich natürlich, okay, was weiß ich, im Endeffekt wird es doch wieder Drug-Dealing und irgendwie vielleicht Rotlicht oder irgendwas. Aber es muss passen, wenn er rauskommt. Es muss passen. Dann kam meine Fernung in den ganzen Jahren und so und dieses, okay, warte mal, der Verein ist auch eine Chance, damit kann ich machen, dass es für ihn passt. So, ne? Ich habe ihn ja auch besucht, wir haben telefoniert. Ich wusste so, okay, das ist eine Möglichkeit, das ist eine gute Möglichkeit.
Ja, auf jeden Fall.
So, ne? Das ist eine gute Möglichkeit. Ist besser als, ey, du kannst bei uns im Puff arbeiten, so, weißt du, das ist besser.
Ja, das ist immer so die letzte Tür. Also ins Milieu und auf die Straße zurück kann man immer. Und das ist für Leute wie uns, die diese Gegend kennen, natürlich irgendwo auch eine gewisse Sicherheit. Egal, wenn alle Stricke reißen, das geht immer
noch. Ja, aber bei uns sollte es halt nicht gehen, weil dann sterben Leute. Ja. So, weißt du? Und das geht halt nicht.
Alles ist besser als das, aber das gibt einem so noch einen gewissen Sicherheitsgedanken, finde ich.
Und das Ding ist so, ich wusste das alles und war dann froh. Es hat vom Timing her, es ist so perfekt ausgegangen, dass so mein größter Erfolg über YouTube und die ganzen Geschichten, ich war fett, als er rauskam, vor 2,5 Jahren. Boom. Da war ich gerade so, das war so, ich so, yeah, ich kann dir alles bieten. So, ne? Du kannst hier arbeiten, du kannst machen, was du willst.
Ich erinnere mich auch sogar noch daran, wir haben schon zusammen aufgenommen und ich weiß noch, wie Max erzählt hat, hey, mein Bruder kommt raus, für den ist gerade alles neu, alles schwer, alles anfangen.
Und jetzt letzter Teaser auf den Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, weil das war die Idee hinter Zeitreisen. Weil ich bin so nett, wie ich jetzt da klinge, bin ich ja doch dann immer wieder irgendwie, dass ich mir sehe, ey, das hat Mehrwert für Leute. So, ich so, pass auf, wenn wir es schaffen. Und dann, er hat noch nie ein Mikrofon geredet davor. Und Mikrofon war für uns immer so, ey, der ist verkabelt, ist extrem schlecht. Es ist so, okay, wieder, irgendjemand muss sterben.
Jemand stellt so, Mike auf den Tisch, du lehnst dich erstmal zurück.
So, okay, das ist nicht für mich halt. Und ich so, ey, schau mal, was wir jetzt machen. So, und der war gerade draußen, das war, glaube ich, die zweite oder dritte Woche, glaube ich. Und ich so, ey, schau mal, Bro, wir reden jetzt einfach kurz in dieses Mikrofon, was du diese Woche erlebt hast. Und das machen wir jetzt einmal die Woche. Und glaub mir, das wird der Hammer. Und wir haben eine Rubrik am Anfang gehabt, so, was hast du diese Woche neu gelernt oder das erste Mal gemacht, so als Erwachsener? Und ey, das war so...
Gib mal ein Beispiel bitte, nur ein
Starbucks.
Beispiel.
Starbucks.
Starbucks.
Digga, wie läuft Starbucks ab? Weißt du, du gehst rein und du, wenn du davor noch nie bei Starbucks warst.
Oder anderen Kaffeeläden.
Ja, aber das ist schon ein spezieller Kaffeeladen, weil der dich halt... Die Art, wie die fragen, das ist ja wirklich, als wollen sie deine Sozialversicherungsnummer. Ja, ja. Und so, und wie war es für dich?
Ich kannte das überhaupt nicht, Leute. Für mich war das ja komplett neu. Ich bin's gewöhnt, ich gehe rein, sag Kaffee, zack, bam, Dankeschön und gehe wieder. Also ich will nicht noch die Add-ons irgendwie wissen und ob ich das möchte und wie ich heiße. Sie hat mir vier Fragen gestellt und ich bin schon in Schwitzen gekommen, weil ich wollte ja nicht, dass es ihr unangenehm ist. Aber ich habe mich grob unwohl gefühlt in der Situation und dann fragt sie meinen Namen und dann schaue ich so und ich sage, passt schon. Und gehe einfach. So, bin einfach gegangen, weil mich diese Situation überfordert hat.
Und im Podcast musste ich so lachen, weil ich so, ey, sei froh, dass du nicht deinen Namen gesagt hast, weil sonst hätte sie gesagt 7,99 Euro und dann spätestens dann hättest du den Herzinfarkt bekommen. Dann wärst du umgefallen halt.
Ja. Aber diese Situation mit den Joghurts, ne?
Typische Situation.
Das ist eine typische Situation. Wie gut kannst du Filme aus Mediatheken auswählen?
Das ist
auch schwer. Also du stehst davor, wägst ab, oh, den vielleicht nicht, wenn ich zu Hause bin, taugt mir der, ja, und am Ende nimmst du drei mit.
Ich bin überfordert. Ich nehme meistens gar keinen, weil ich habe die komplette Auswahl.
Also ich habe die ersten Monate, bei mir war ja, ich konnte zum Glück zu meinen Eltern damals und die haben wirklich auch alles getan, um mich irgendwie durchzubringen, so, ne? Ja. Aber ich bin in den Supermarkt, ey, und ich habe gekauft Thunfisch, Bohnen, Haferflocken, Milch. Ich habe genau das gekauft, was ich davor 10 Jahre lang im Klass gekauft habe. Okay, hier gibt's andere Thunfischsorten. Na, ich weiß nicht, ob das was rechts ist. So, weißt du? Ich musste auf das zurückgreifen, was ich halt kannte. Und ich wusste ja alles, was passieren wird. So, Leute, das Internet. Als die eingesperrt wurden, gab es keine Smartphones. Das ist was, worüber wir jetzt drüber gebügelt sind. Es gab kein Internet für Leute wie ihn. Mhm. Wir waren nicht im Internet. Es gab Leute, die im Internet waren. Wir haben mal, aber für uns war es uninteressant.
Ja, auch die Menschen, sogar die Frauen sehen ja anders aus nach so langer Zeit.
Ne, ganz anderes Stil und die Menschen gehen anders miteinander um. Ja. Ich breche es auf einen Satz runter. Dank dem Smartphone wird die Welt wieder zur Scheibe, weißt du?
Mhm.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das sich so durchzieht. Und das hat mich verstört, weil jetzt Menschen anders miteinander umgehen, als sie es damals taten. Sie schicken sich Nachrichten, sie interagieren irgendwie digital miteinander. Es ist nicht mehr so, dass es war, also um etwas zu erzählen, ich rufe jemanden an und er fragt mich, warum rufst du an, warum schreibst du nicht? Ich würde gerne mit dir reden, so, ja, aber dann schreib doch. Oder schicke Sprachnachricht. Ja. Also Leute fühlen sich mittlerweile zu nahe getreten und das sind so Details, die man halt dich erst lernen musste. So.
Aber es gab ja sicherlich auch gute Sachen. So. Also es war ganz viel so Ungewohntes, aber bestimmt auch Faszination.
Das erste Mal, wo ich draußen war, ich hatte ja vorher so eine Lockerung und konnte da raus. Das erste Mal war ich in einem Wald tatsächlich. Leute werden sich denken, oh, wenn du das erste Mal, geh doch Steak essen, McDonald's oder irgendwie, weißt du, was weiß ich, mach irgendwas, was dein Adrenalin und so, weißt du, und hol nach. Ich wollte einfach nur in den Wald. Ich bin jetzt kein Naturbursche oder so, weißt du, ich liebe die Natur, darum geht's nicht. Aber ich wollte etwas, was nichts mit Stahl und Beton zu tun hat. Und dann bin ich raus in diesen Wald und so, ich habe mir die Arme so hoch, bin durch die Brennnessel, bis hier alles so rot war, weißt du, ich habe mich barfuß ausgezogen, bin durch den Matsch gelaufen, ich habe eine Blindschleiche so das erste Mal in meinem Leben in der Hand gehabt.
Hast du direkt gefunden?
Ja, so, ich habe die Baumrinde so angefasst, abgebrochen, so gerochen.
Sag ich nicht.
Mittlerweile, also ich war da so euphorisch, dass ich auch dachte, ich kann immer noch auf den Baum hochklettern. Und bin halt auf diesen Baum zugelaufen, zack, zack, und beim zweiten Schritt so abgerutscht, dass ich voll mit dem Kopf dagegen bin.
Oh nein.
Dann lag ich so.
Boah, ich hätte so Angst gehabt, dich da im Wald zu sehen, wenn ich so Gassi gehe mit meinem Hund. Ich würde mir denken, was macht dieser Mann da?
Ja, 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 safe. Also überleg mal.
Und warum hat er keine Schuhe an?
Dann lag ich so da wie so ein Schneeengel. Aber ich war glücklich. So, dass ich habe noch umgeschaut, habe alles so wahrgenommen. Dass
kann ich diesen Hund behalten? Jay, das ist eine Taube. Lass
es. Ist, ja, natürlich
aber
auch.
Ja.
Es gab sehr viele schöne Momente auch.
Für mich war es schön, ihn zu sehen, weil man natürlich Hund, jeder, der einen Hund hat, Gassi gehen. Wir lieben unsere Hunde, bei geilem Wetter fährt man in den Wald, Gassi gehen ist eine der schönsten Sachen, die es gibt. Aber wenn du abends um 11, 11:30 eingekuschelt bist, du hörst schon den Wind und den Regen draußen, du hast eine Bulldogge, die hat eh keinen Bock, Gassi zu gehen. Und dann bist du so, oh, und dann sagt er, ey, wir dürfen noch Gassi gehen.
Ne.
Oh. Und ich denke mir so, wir müssen noch Gassi gehen, hat er gerade dürfen gesagt?
Ja.
So, und dieser Perspektivwechsel von, ich muss noch, und da geht ja so viel rein, ich muss noch einkaufen, ich muss noch meine Mama anrufen, ich muss noch trainieren. Ich muss
arbeiten gehen.
Ich muss gehen, irgendwo hin, arbeiten gehen, einkaufen gehen, Hundgasse gehen. Das kann man eigentlich fast immer ersetzen durch ich darf.
Ja.
Ja,
und das war ein krasser Perspektivwechsel, den ich, weil, und das, deswegen war mir Zeitreisen so wichtig. Ich habe nie gedacht, dass wir das 2 Jahre lang machen, dass wir es für immer machen werden. Was weiß ich, ich dachte, wir machen 1 Jahr. Weil ich habe dieses erste Jahr ja selbst erlebt. Ich erinnere mich noch, als es nichts Schöneres gab, als auf einer Parkbank zu sitzen. Als das für mich war, wie 1 Million gewinnen, einen Blowjob gleichzeitig kriegen. So, weißt du, das war so, ich sitze auf einer Parkbank, kann rechts und links so weit gucken, wie ich will. Keine Gitter, keine Mauern, kein Nichts. Frauen laufen vorbei. Ich so, wow. Irgendwann vergisst du das. Du vergisst es, weil dich die neue Lebensrealität natürlich auch wieder formt. Und du vergisst es. Und ich wollte mit Zeitreisen das auf Tonband gießen. Ich wollte es konservieren, dass es jeder Mensch immer wieder nachhören kann und sich erinnern kann und auch ich mich selber so. Das ist nur eine Frage der Perspektive. Hm. Und um irgendwie das zu kultivieren, haben wir dann eine neue Rubrik eingeführt, glaube ich, vor 1 Jahr oder so. Zeit für. Hm. Und dann machen wir uns jede Woche, versuchen wir eine Sache zu machen, die irgendwie neu ist, die geile, was weiß ich. Letzte Woche haben wir Mandala gemalt. So, hm. Noch ja. nie gemacht. Ich 10 Minuten aggro so, aber mich dann durchgequält, beide was gelernt dabei. Ja. Aber wir gehen auch mal klettern oder so, weißt du, und es ist so, machen alles Mögliche. Ich meine jetzt, ich würde sagen, wir haben uns Zeit für die Woche gesperrt, weil wir waren Zeit für in einem Fernsehstudio.
Mhm. Ich würde gerne an der Stelle das Publikum nochmal fragen, wenn ihr das so hört und wenn ihr die Folgen hört, auch was das psychisch mit jemandem macht, fragt euch bitte nochmal, ob Gefängnisse, auch wenn sie in Deutschland vielleicht nicht ganz so Verliese sind wie in anderen Ländern, ob das Hotels sind. Ich hasse diesen Satz.
Wir hassen diesen Satz. Ich habe irgendwann mal dazu gesagt, hey, ich nehme jetzt das schönste Hotel der Welt, Alter. Ich gebe dir eine Suite. Ich gebe dir eine richtige Suite. Ich gebe dir alles. Aber diese Suite darfst du nicht verlassen.
Jahrelang.
Ja, und jetzt 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Oh, was, deine Mom ist krank? Nein, spielt keine Rolle. Du bist in deiner 5-Sterne-Suite. Und noch, komm, 1 Monat, 3 Monate, 5 Monate, 6 Monate. Oh, wie, okay, nein, Friseur, der kommt in die Suite. Ja, graue Haare, ja, ja, Arzt kommt in die Suite. Du wirst diese Suite nicht verlassen und nach 2, 3, 4, 5, 6, 7, irgendwann, und dann verstehst du, dass dieser Wert von Freiheit, den kannst du nicht aufwiegen mit Komfort. Und glaub mir, also das beste deutsche Gefängnis ist noch weit entfernt von dieser 5-Sterne-Suite, in die ich dich gerade gepackt habe. Und halt, wie gesagt, man, wir haben uns unsere Haftzeit selber ein bisschen schwerer gemacht, als man es machen muss. So, ja, man muss nicht in Isolation gehen, man muss nicht Krieg führen mit anderen Leuten und so, man muss nicht mit dem Beamten Krieg führen.
Jetzt ist das natürlich ein riesiger Neuanfang gewesen, 2 Jahre her. Welche Neuanfänge hast du noch vor?
Ja, also wie gesagt, ich bin dann rausgekommen und habe eben Wohnung und Arbeit durch Maximilian und den Verein, seine Frau auch gestellt bekommen, habe dort meine Möglichkeit gehabt, mich zu entfalten, habe dort Workshops eben, die ich anbiete, konnte dort eine Ausbildung zum systemischen Antigewalttrainer machen über Andreas Sandfuß, das hat mir der Verein ermöglicht, auch mit Backup, und ja, es ist eine tolle Reise, so, ich habe mittlerweile, habe ich Geschichten angereichert, die mir ein Bewusstsein darüber geben, dass meine Vermutung damals mehr Wert hatte als alle Vermutungen, die gegen mich waren. Ja, und ich weiß, dass ich mittlerweile mehr als einen Menschen geholfen habe. Mhm. Und das ist eine unglaublich bereichernde Arbeit. Ich habe letztens einen Workshop gehabt in einer Klasse, wo sie mit Schlagstöcken schon eingelaufen sind. Messergewalt war da, der Treiber ist verwiesen worden. Aber dort ist immer noch so den Kreis, so, weil schon die so da sitzen und vielleicht ein Vakuum füllen wollen und so weiter. Sitzen sie alle so da mit ihren Taschen. Und ich halte diesen Workshop und ich lasse mich ein, ich erzähle von mir, ich versuche mitzugeben. Es ist ja auch immer ein Versuch, weißt du, ich gehe nicht in Mach, sondern Versuch. Und habe aber auch immer die Einstellung, ich nehme ungemein viel mit. Ihr müsst euch vorstellen, so meine Auffassungsgabe ist so wie so ein Schwamm. Ich drücke ihn aus, bevor ich da reingehe, und lasse ihn anreichen durch alles, was ich dort finde. Und so kam es, dass mir diese Art, wie ich die Arbeit mache, den Moment geschenkt hat, dass diese Jungs, die mit Waffen und irgendwie so schräg da sitzen, sich alle in eine Reihe aufgestellt haben und mir so Respekt gegeben haben. So. Und dann vorbeigegangen sind. Und dann habe ich gemerkt, so, hey, das ist genau das, was ich machen will. Und nicht wegen mir und so, wie gut sich das anfühlt, schon, schau mal, was diese Leute, die am Anfang so reingekommen sind, weißt du, so, alles scheiße, jetzt auf einmal sagen, ja, ich habe mich die ganze Zeit wie Dreck gefühlt, aber jetzt heute das erste Mal denke ich nach und so, deine Geschichte hat mich sehr berührt, ich werde es anders machen, dies, das, hin, der andere auch und so, ja, vielleicht lasse ich das nächste Mal die Waffen zu Hause. Das ist dann etwas, genau das, da, wisst ihr, damit schaffen wir Mehrwert, damit beeinflussen wir das Leben und wir verhindern schlechte Erfahrungen für andere Leben. Das sieht nur immer keiner. Jetzt bin ich es aber gewohnt, schon seit klein auf zu arbeiten wie ein Esel für ein bisschen Brot. Und irgendwie in mir ist ein Ungleichgewicht. Ich gehe, mache diese Workshops und bin danach immer so emotional aufgekratzt für ein paar Stunden, weil ich tief gehe. Ich reiße Wunden auf in der Hoffnung, andere Wunden zu verhindern, weißt du? Und jetzt ist aber ein Drang in mir, der körperlich, weißt du, ich will was machen, ich will gefordert werden, ich will nach Hause kommen, dass mir alles wehtut und nicht im Kopf. Nicht, dass ich mich erinnere aus der Gründe, sondern weil ich einfach erschöpft bin. So. Mhm. Und dann ist jetzt die Überlegung im Weiteren eben, okay, was kann ich? Und ich bin gelernter Metallbauer im Konstruktionstechnikbereich. Und diese Konstruktionstechnik, Plan machen, tun, bauen, Kundenkontakt, kreativ, ist genau das, was mir taugt. Schon, wenn ich reingehe und ich rieche Metall und diese Kälte und diese Schwere und dieses Laut und dieses diese Säure, weißt du schon, dieses Hart, ist genau meins.
Ich werde nie vergessen, ich hatte eine Zeit lang einen Job, wo ich viel rumkomme, bin im Knast. Und ich komme rein und der arbeitet in der Schlosserei. Und ich komme so rein und ich bin ja das Gegenteil davon, so Handarbeit. Also ich bin ja echt, Mann, meine Hände, man sieht, ich habe noch nie was gemacht. Außer, und ich komme so rein,
außer Bomben.
Desinfizieren, ja, weißt du, hier, ich brauche gleich meine Nasenschäden, wenn ich daran denke.
Bomben ist seine Arbeit. Das ist schon seine
Und dann komme ich rein und mein erster Gedanke ist so, ey, das sind die Minen von Isengard. Hier werden Orks gemacht. So, ich war so, ey, genau so sah es da aus. Und dann gehe ich hinten und sehe ihn so, so in so einem Hemd, so aufgerissen, schwarz. Ich denke mir so, wie kann er, ey, der hatte die saubersten Schuhe, die saubersten Hände, die sauberste alles im ganzen Knast. Wie macht er das? Der ist gerade schwarz. So. Und dann schaue ich mich so an und denke mir, oh krass, ist das ein Albtraum für mich? Und er so, also, ich habe versucht, nichts zu heben während der ganzen Haftzeit, weil ich mir gedacht habe, nö, also außer...
Und wir haben die 80 Kilo Bolzen
so geschoben. 80 Kilo Bolzen alleine, so, ey, gib mal einen 12er hier auf einen 13er Ripper, keine Ahnung. Und ich so, ey, das ist nichts für mich. Jetzt haben wir das Ding, ne, dass ich diese Vision baue und meine Vision von Sichtweisen ist ja, er ist ja die Erfüllung auf eine gewisse Art von dieser Vision. Diese Drehtür Knast zu ändern in eine ganz andere Drehtür. So, hey, du hast deine Erfahrungen und jetzt gehst du mit deinen Erfahrungen weiter, hilfst anderen Leuten, pam, 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 wächst da raus, das Neues entsteht. Und ich schaue aber zu so und ich beobachte ihn und ich weiß, im ersten Jahr geht nicht viel. So, ist schwierig. Ne?
Mal ankommen.
Ey, ich hatte Zeiten, wo ich nur eine Sache am Tag konnte. Ja. Eine Sache. Und dann haben wir das erste Jahr so ein bisschen rumgebracht. Und diese Arbeit ist halt soziale Arbeit. Normalerweise ist das was, das musst du wählen. Nicht, das legt dir jemand hin. Wenn es jemand hinlegt, du willst es machen, vor allem du, von dir kommt der krasseste Satz.
Erinnert euch an den Jahrgang und so in der Schule, wenn, ja, ich will Polizist werden, ich will mal Anwalt werden, ich will mal Bauarbeiter werden. Und als die da das so gedroppt haben, gut, ich wurde ausgelacht, aber ich habe gesagt, ich will Inspiration sein. Ich weiß nicht wie, aber ich will Inspiration sein. Oh, 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 oh.
Na, ich habe die Folge nicht verstanden.
Na, und ich hab mich damals auch nicht getraut, weil es war so diffus, ich will Inspiration sein, ja, wie, keine Ahnung.
Und jetzt kommst du und dann versuche ich das so hinzulegen und gleichzeitig ist es so die Bestätigung, okay, es ist möglich. Ne? Weil normalerweise, ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, mir haben die Leute gesagt, du darfst das nicht. Alter, meine Bewerbungshelferin hat versucht zu verhindern, dass ich mit Jugendlichen arbeite. Sie hat rechtliche Schritte geprüft. Und ich wusste, als er kommt, ich so, egal was, wir haben das alles durch. Wir wissen, was du darfst und was nicht und wir kriegen das hin. Und habe aber auch gleichzeitig dann für mich irgendwie gemerkt, dass es dich halt zwar glücklich macht, aber auch erschöpft und dass irgendwas fehlt. Und das ist, glaube ich, das, dass du am Ende des Tages in der sozialen Arbeit, das hört nie auf. Wir hatten so viele hier Sozialpädagogen, das hört nie auf. Der Umgang damit ist professionelle Distanz, damit du abends schlafen kannst. Und das ist aber nicht unser Stil. Wir haben keine professionelle Distanz. Ich gehe auch um 12:30 ans Telefon. Und dann hat er aber das Problem, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass du nie ein Werkstück zu Ende bringen kannst. Du hast nie, hier ist es irgendwie, ja, das ist das 12er Eisen, ist fertig. So, das ist nicht fertig, das wird nie aufhören, es geht immer weiter. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt gerade sind, so, dass wir halt gesagt haben, ey, ich weiß nicht, man, vielleicht.
Man kann es ja schwer loslassen. Ich habe früher auch mal in der Jugendpflege gearbeitet und ich denke heute noch an die Kids. Und die sind mittlerweile bestimmt, weiß nicht, wer damals so 6, 7 war, der muss heute 16, 17 sein. Und ich denke mir, was ist aus denen geworden?
Ja, noch dazu kommt ja, auch, das ist halt auch nicht unbedingt der dankbarste Job, so. Klar, wenn du niemanden was veränderst, werden die dir für immer dankbar sein, aber natürlich ziehen die Leute weiter. Die leben ihr Leben weiter. So, und du hast zwar das Wissen, hey, ich habe das in eine richtige Richtung gelenkt oder in eine bessere Richtung gelenkt, aber es ist nichts Fertiges, du bist vergessen irgendwann.
Ich glaube, es ist nicht mal das, dass du was zurück willst oder so, oder dass du es nicht, aber es ist, ich glaube eher, vielleicht kannst du es nochmal mehr erklären, so dieses, nach was sehnst du dich gerade so in der Arbeit? Wie gesagt, du hattest den Job, in dem du theoretisch alles hättest machen können. Mhm. So, was sehnst du dich? Und dann kommen wir auch nochmal zu dem Punkt, warum du halt hier bist, weil vielleicht hört jemand zu, der diese Sehnsucht erfüllen kann. Mhm. So, vielleicht hört hier jemand zu, hier hören eine Menge Leute zu.
Ich habe, wie gesagt, die Möglichkeit bekommen, in dem Verein zu arbeiten, dort meine soziale Arbeit zu tätigen und auch da reinzuwachsen. Das war ja etwas, was ich auch schon mal vor ein paar Jahren geäußert habe, nicht wissend, wie ich das erreiche, wie ich da hinkomme. Und dann aber diese Möglichkeit zu haben, so, das war, wow. Ich hatte keine Ahnung, was das für mich heißt. Ich hatte keine Ahnung, wie weh es tut, mit der Biografie zu arbeiten. Ich bin reingesprungen ins kalte Wasser auch irgendwie und habe wirklich auch schwimmen gelernt, weil die Großen mich ins Wasser geschmissen haben. Und irgendwie ging das dann auch so. Wisst ihr? Irgendwie ging das dann auch und ich habe aber über die Zeit sehr viel Schmerzen angereichert. Und das letzte halbe Jahr geht's wieder, weil ich für mich ein paar Themen weglasse im Workshop und nicht mehr so in die Tiefe gehe. Das ist ja etwas, was ich selber für mich rausfinden muss, was tut gut, was hinterlässt aber noch genug Mehrwert. Aber ja, Bro, es ist schon auch so. Ich bin es gewöhnt, gepeitscht zu werden wie ein Esel für einen Hungerlohn. Und so komisch das jetzt klingt, es fehlt mir, so durch die Arbeit erschöpft zu sein. Wisst ihr, es ist wirklich harte Arbeit zu machen, auch gefordert zu werden durch das Fachwissen, das ich besitze. Mhm. Nicht einfach nur da die Steine klopfen, sondern wirklich etwas zu schaffen. Mhm. Und ja, bei uns in der Arbeit, du weißt es nicht, der geht raus und sagt, er hat jetzt irgendwie, hat den Gedanken, nimmt das mit und sie sagt das und das. Aber am Ende kaum einer meldet sich mehr, wisst ihr. Wir haben ganz klar kommuniziert, dass Vorbereitung ist in solchen Kursen. Die meisten, in denen ich komme, die wissen nicht mal, wer ich bin. So, oh, wir haben heute einen Workshop. Nacharbeit, ganz klar kommuniziert, findet in meisten Fällen nicht statt. Also
liegt
ist
an
es,
den Lehrern und an den
ist es genauso,
anderen Sozialpädagogen.
Genau. Ist es genauso, wie du sagst, Roman. Du gehst hin, gehst und irgendwann verpufft es. Ich weiß heute, so wie ich hier sitze, dass es Leute gibt in der Vergangenheit, die habe ich vielleicht auch nur einen Tag gesehen, aber die haben mir so viel hinterlassen, dass ich im Laufe des Lebens an sie zurückgedacht habe. Mhm. Und dass etwas, was sie mir gegeben haben, auch Fachkräfte, ihren Sinn erst später hatte. Die Erde in mir musste erst verbrannt genug sein, bis sie fruchtbar genug war, um die Samen, die andere in mich rein, die haben sie über die Mauer geschmissen, weißt du, die haben sie nicht mal eingepflanzt, die konnten sie nur über die Mauer werfen, die ich mir gebaut habe. Aber jetzt sind Tränen genug geflossen, der Boden ist feucht genug, schau, wie es wächst halt. Aber das ist immer noch so dieser Drang, so, hey, du weißt nicht, ob das wirklich alles ist. Und ich sag euch, wie mein perfektes Arbeitsleben aussieht. Mhm. Mein perfektes Arbeitsleben ist die Hälfte dies und die Hälfte das. Nur ist das wahrscheinlich mit Unternehmen nicht vereinbar. Also safe, so weit ich hier sitze, ich will die Arbeit bei den Sichtweisen nicht aufhören. Das ist mir,
also im Grunde,
ich werde emotional, wenn ich dran denke, welche Möglichkeiten das hat. Aber gleichzeitig brauche ich auch die Erfüllung in dem anderen Bereich.
Du bist zu einer perfekten Zeit am Start. Es gibt gerade, Menschen brauchen Fachkräfte und Arbeitnehmer sind in der komfortablen Situation, sagen zu können, hey, ich arbeite, aber ich arbeite nur x Stunden. Mhm. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du eine Balance da schaffen kannst.
Ja, glaube ich auch. Und es ist ja auch, also Selbstbewusstsein habe ich mir über die Zeit erarbeitet, aber heute kann ich hier sitzen und sagen, wer mich in seinen Betrieb holt, der wird es auf keinen Fall bereuen.
Mhm. Das ist so.
Ich bin manchmal, in manchen Situationen bin ich ein bisschen schwierig, so als Charakter, so, aber ich glaube, ich bin liebevoll und ich bin auf jeden Fall, ich bin eine Fachkraft.
Deswegen auch, das war die Idee, so, warum zerre ich den Jiggy hier rein, so, ne, wir suchen gerade. Also vielleicht hat jemand, vielleicht hat jemand eine Firma, wo er sagt, ey, bei uns, also nicht, dass ihr ihn für den Hungerlohn peitscht, aber Teil dieses Neuanfangs halt, weil für ihn war es auch nicht leicht, dann das zu sagen, weißt du, weil gleichzeitig ist ja, naja, hast du so eine komische Verpflichtung, oder es ist eine komische, hast halt ein Gefühl der Verpflichtung uns gegenüber zu sagen, so, ey, ne, ihr habt mir diese Chance gegeben, ich will es jonglieren, aber dieser Beruf ist halt einfach extrem krass, weißt schon so, und du, wir geben ihm halt nichts vor. So, wir sagen nicht mal, sei um 8 da und geh um 16 Uhr nach Haus, sondern ey, 24 Stunden machen wir alle so, ne? Mhm. Wenn du aber nicht, dann halt nicht. Und ich glaube wirklich, ey, jemand, wenn, das dir würde das so gut tun, irgendwie 3 Tage die Woche wissen, ich muss um 8 da sein, und wirst du am ersten Tag um 7.59 Uhr total gestresst kommen und am zweiten Tag wirst du um 7.30 Uhr fresh Deutsch. Und das brauchst du, glaube ich, gerade so dieses, und auch, dass man dir sagt, so, hey, an dem Tag, wir machen das an einem Tag. Das ist das, was heute passiert. Hm. Ja, bis 16 Uhr. Das wollen wir von Ihnen sehen. So, diese 100 Dinger müssen gemacht werden. Falls es jemand gibt, der zuhört, der Interesse bekommen hat, ey, meldet euch. Wir,
also, Deutschland ist ja nicht so klein. Gibt es eine Ecke, wo du sagst, ey, da ungefähr?
München.
München oder Mainz wäre cool. Beides, glaube ich.
Ja.
Alles, was mit M ist.
Ja.
Ja. Ja. So im Raum, aber natürlich bei einem, wenn der Job geil genug ist, meldet euch von überall, dann muss man erst mal sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und für mich ist das so, das ist die Arbeit, die ich immer machen wollte. Das ist es, genau das nicht. Ich dachte halt, okay, ich gebe den Leuten dann, oh, alle wollen das machen, was ich mache. Aber nein. So, ne, es war dieses Sprungbrett, weil was man eigentlich, was ich verhindern wollte durch diese Form, wir haben das Sprungbrett tatsächlich genannt, dieses Projekt. Ich sag's jetzt nur, weil es für die Sichtweisen ist. Dazu gehört Wohnung und dazu gehört Job. Das sind die zwei Sachen. Und wenn es nur ein Scheißzimmer ist, aber du wirst nicht zum Abend gehen müssen und dir irgendwo in ein Wohnheim gehen nach der Entlassung. Mhm. Sondern du kriegst eine Wohnung, die du deinen eigenen Schlüssel hast und du kriegst einen Job. So, das war das Ding. Das ist, glaube ich, das ist Straffälligenhilfe. Der ist verhindert. Der ist 2 Jahre entlassen.
Schade, dass du nicht Textildrucker bist. Hätte ich sofort jemanden für dich.
Ey, du bist sowas, der tatsächlich, du bist gelernt. Du
ich
bist
bin gelernt Offsetdrucker.
Ja, ist Offsetdrucker auch noch.
Ja, tatsächlich. Ja, und jetzt dieser ganze Umschwung hat halt einiges mit sich. So dieser Neuanfang, der gefunden werden will. Natürlich jetzt Ämter laufen, irgendwie Sachen umstrukturieren. Dazu eine Geschichte, Arbeitsamt. Ich wusste nicht, dass es 21 Tage Stadtgebundenheit gibt. Ich lebe in einer Fernbeziehung und insofern ist das schon so ein Punkt, der es extrem schwierig für mich macht, denn ich bin gemeldet in Mainz und die wollen natürlich, dass ich da eben abrufbar bin, 15 Stunden in der Woche mindestens. Und wenn ich die Stadt verlasse, dann habe ich das zu melden und das dürfen auch nur 20 Tage im Jahr sein irgendwie.
Ja, du musst Urlaub anmelden, das ist wie Urlaub anmelden.
So, weißt du, das ist so, warum? Ja, weil sie über uns versichert sind. Ist nachvollziehbar, aber es macht natürlich einiges schwierig. Also es macht einiges kompliziert, das sind wir gerade am Schauen, wie oder was, und Sachbearbeiter wissen auch nicht genau. Das ist also das Nächste, was dann so mit einherläuft, mit Ämter irgendwie in Kontakt treten und herausfinden, wie es geht, wie man das macht. Ich bin das letzte Mal zum Arbeitsamt gegangen, das war 98.
Das ist ein ganz, ganz
fetter, ganz anderer Umgang.
Alter, du lebst die 3,5. Staffel. Mhm. Du lebst Neuanfang. Mhm. Was mir seit Minuten auf der Zunge liegt, ist so, hey, du hast gesagt, ich will Inspiration sein. Mhm. Jetzt hören hier wirklich eine Menge Leute zu. Mhm. Was möchtest du mit deiner Erfahrung Menschen mit auf den Weg geben?
Ha. Ich glaube, ein Satz, der ist für mich ein bisschen so komprimiert ist, du triffst deine Entscheidung und lebst damit. Das ist auf jeden Fall so wichtig, sich zu entscheiden, sich zu fragen, warum man entscheidet, aber auch die Entscheidung zu treffen und dazu zu stehen, das zu machen. Und im weitesten, wenn ihr das an euch ranlassen könnt, ich habe gelernt über die Zeit, ich bin durch Schmerzen gegangen, ich bin durch Schwäche gegangen, ich bin durch Stärke gegangen. Starke haben mich schwach werden lassen, ich habe in Schwäche Stärke gefunden und ich kann euch nach dem ganzen Weg durch die Hölle einen Satz auf jeden Fall da lassen, den ich für mich gelernt habe und der so viel für mich verändert hat. Wahre Stärke besteht darin, selbst dem Schwächsten auch zur Stärke zu verhelfen. Mhm. Weißt du, bevor du dir das Brot reinschiebst, schau mal nach links und rechts, ob die auch was zu essen haben. Bevor du dich beschwerst, dass das jetzt schon wieder nicht geht, schau mal nach links und rechts. Und ich sage gar nicht, hey, den anderen geht schlechter, dann sollten wir aber froh sein und so, weil, hey, ich habe keine Mutter oder dies, das, sondern diese Dankbarkeit, die wir für uns eben, für das, was wir haben, empfinden können, sollten wir ihr auch geben. Denn es ist safe nicht selbstverständlich, die Dinge zu tun, die wir tun. Die tun wir, weil unser Drang und unser Unterbewusstsein, unser Need irgendwie sich so auslegt, dass wir unser Verhalten so äußern. Aber das ist nicht selbstverständlich und es ist so weg. Schaut aufeinander, seid lieb miteinander und kümmert euch nicht nur um euch, sondern um die anderen auch.
So, also so viel dabei. Der Ding, den sagst du schon sehr lange, der lebt deine Entscheidung, lebt damit, habe ich das erste Mal wahrscheinlich vor 10, 12 Jahren oder so von dir gehört. Und ich so im Knast halt gerade so am Hadern und am Kochen und ja, scheiße.
Gerade da wird's ja noch, also da ist es ja nochmal eine andere Nummer, aber ey, ich glaube, das ist ein super wichtiger Satz, weil schau mal, hier draußen, dir wird suggeriert, du kannst jederzeit alles machen, was du willst. Und Menschen treffen dann Entscheidungen, sind damit nicht zufrieden, weil sie nicht sofort irgendwie einen Mehrwert daraus generiert haben. So, hey, ist okay, mach, leb damit, mach, zieh durch. Und es ist ja auch kein ich meine, ey, du kannst auch weitere Entscheidungen treffen, aber leb doch jetzt erstmal mit der Entscheidung, mach das Beste daraus.
Ja, genau, weil dann geht, so viel wird überflüssig auch, weißt du, was ich meine? So viel hat dann eben an Bedeutung verloren, andere Dinge kommen aber wieder so auf den Fokus, die du vorher nicht hattest. Und ich von mir selber und auch mit den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, ich sehe so oft, so, ich habe keine Angst vorm Sterben, langweilt nicht, ich habe keine Angst vorm Tod. Weißt du, was ich ihnen dann immer sage? Ich weiß, du hast Angst zu leben. Und das ist der Punkt, viele Menschen haben keine Angst vor dies, das, aber es wirklich zu machen, es wirklich zu tun und so sein Leben in die Hand zu nehmen, es auszubauen, wie viel trauen sich das nicht zu und wie viel haben Angst davor? Schämen sich nicht oder sind nicht schüchtern, in die Hauerei reinzugehen, aber wissen nichts mit ihrem Leben anzufangen, ja, in den nächsten 3 Wochen, was irgendwie bereichernd wäre für sich selbst und für die, die um einen sind.
Gerade aus der Ecke, wo ich herkomme, wo Leute sich in Substanzen fliehen. Mhm. Ey, ihr habt Angst vorm Leben.
Ja,
ja, ja, und damit kannst du dich Jahre betäuben und das Leben nicht leben.
Mhm. Um dann irgendwann festzustellen, dass du die genau da weitermachen musst, wo du dachtest, dass du aufhörst. Du hast einen Scheiß übersprungen. Du hast einfach nur verzögert. Bist ein bisschen älter, ein paar mehr Falten, ein paar Sorgen mehr und vielleicht ein bisschen unfähiger, die Dinge zu tun. Deshalb tu sie gleich.
Wir haben noch gar nicht drüber geredet, dass wir aufgrund dessen, was du erlebt hast, was du getan hast, was du ausgelöst hast. Das ist nämlich auch das, wenn die Leute dann Angst vorm Leben haben und schlechte Entscheidungen deswegen treffen immer wieder, um nicht sich dem Leben stellen zu müssen, dann machen sie auch noch Schaden rechts und links von sich. Dann verbrennen sie um sich herum sehr, sehr viel. Wir haben alle unsere Brände gelegt. Bei dir ist natürlich ein Extremer. Ne? Und deswegen hast du, glaube ich, auch im Kopf so ein bisschen das, was ich habe mit dieser Waage.
Mhm.
Dass du die Dinge, die du tust, um diese Waage auszugleichen.
Ja.
Weißt du, und das ist, finde ich auch, das ist 1000-mal mehr wert, wenn Leute sich fragen, du hast ein Leben genommen und dafür knallst du ja 15, ist nicht viel. Ey, der wird sein ganzes Leben lang, arbeitest du daran, an dieser Waage zu ziehen und so gut wie möglich auf dieser positiven Seite Gewicht zu bekommen.
Fuck,
und
ja,
das ist das Wichtige, das ist der Preis.
Mhm.
Nicht die Haft, nicht der Schmerz, das ist es.
Mhm.
Und ich hoffe sehr, dass du irgendwann das Gefühl hast, dass es so ist.
Ja, es ist natürlich das Bedürfnis der anderen Waagschale etwas zu geben. Das Aufwiegen, Auswiegen wird es nicht geben, nur diese Ausrichtung meines eigenen. Wisst ihr, ich habe mich damals nicht geschämt, Leute abzuziehen, besoffen auszuräumen. Aber ich habe mich geschämt, in der Klasse aufzustehen und zu sagen, hört auf damit.
Mhm.
Und heute habe ich einen anderen Mut in mir gefunden. Ich habe den Mut, zu mir selber zu finden, zu mir selber zu stehen, Dinge zu machen. Und eben auch das so, das ist ja ein Prozess, den ich durchgehen musste. So. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen naiv klingen, aber ich habe das Gefühl, mein Leben gehört nicht mehr mir alleine.
Mhm. Mhm.
In dem Moment, in dem klar war, ein Leben hat sein Ende gefunden, habe ich die Verantwortung, aus meinem Leben etwas zu machen. Wenn schon Reue, wenn schon dies. Es gibt heute immer noch Nächte, da wache ich schweißgebadet vor Verzweiflung auf und weiß nicht, wohin mit mir. Und das sind immer Momente, die mich dann so bestärken, weißt du, sei ein guter Mensch. Ich mag die Menschen nicht so sehr, wie es vielleicht den Anschein hat. Wirklich nicht.
Das
aber bei Gott, so weit ich hier stehe, ich gebe mir alle Mühe, ich tue alles, was ich kann, um dagegen anzukämpfen.
Mhm.
Nice.
Ich habe euch versprochen, einen der beeindruckendsten Menschen, die ihr getroffen habt. Habe ich abgeliefert oder hat er abgeliefert?
Das ist so 7-8-mal Gänsehaut.
Das ist nicht zu krass.
Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und dass du mal. Ich glaube, ich habe 2012 schon aufgehört zu zählen, was du alles für mich getan hast, aber danke, Bruder.
Ich danke dir.
Wir danken dir vor allem, dass du hierher gekommen bist heute.
Und dass du deine Perspektive geteilt hast mit mehreren tausend Menschen.
Mhm.
Von denen der ein oder andere bestimmt bei Zeitreisen vorbeischauen wird und ja, die Reise dort weitergehen wird. Wir haben extra diesen Podcast übrigens hinter der Paywall. Nicht, weil wir eure 3 Euro wollen, sondern weil ich das schützen möchte. Ich möchte das, was mir teilweise angetan wird auf YouTube, weißt du,
ja.
Und ich habe nicht diese Tat. Ich weiß, die Menschen haben zu Recht auch, das ist was anderes. Weißt du, es wird Leute geben, die nicht das sehen, was er ist. Und deswegen ist das versteckt auf meinem Kanal, weil ich da einfach sagen kann,
das
hey, wenn. Ich
kann gar nicht rechtfertigen.
Ne? Aber nur nochmal, um es zu erklären, es ist, weil sonst könnte man auch sagen, ey, mach doch diesen Podcast einfach öffentlich. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte nicht das, was wir. Guck mal, an der Stelle ist der falsche Punkt, um zu sagen, ey, was wir manchmal uns im Post anhören müssen, nur weil wir sagen, wir glauben, weiß ich nicht, Leute sollten nett zueinander sein.
Ich sag, Junggesellensprüche sind Bullshit auf irgendwelchen T-Shirts, wenn du eh als krass empfindest, lass es doch. Und wie dieser Beitrag alleine schon durch die Decke gegangen ist mit Kommentaren, das war also das Scherzhafte.
Feministin.
Ja, die Feministen, wir treffen uns alle in einer Ecke immer sonntagsabends und beraten uns, was für einen neuen Scheiß wir raushauen. Nein, egal was du sagst, es kann in falschen Hals online kommen und wenn man dann auch sensible Themen bespricht, da muss man halt vorher gut auswählen, in welche Crowd man die streut. Punkt.
Und das machen wir bei uns im Kleinen und wir wollen es auch im Kleinen halten. Und trotzdem wollte ich euch diese Seele zeigen halt so. Für mich, ich bin Ja, ich freue mich sehr.
Ist aber auch gut so, weil wie viele Menschen ballern mit Antworten, ohne auch nur eine Frage gestellt zu haben. Sowas.
Ohne sich mit dir auseinandergesetzt zu haben. Ja, das ist immer nur so ein Sekundenausschnitt und die Leute geben ihren Senf dazu und wissen nicht, wie das teilweise auch treffen kann.
Aber zum Thema Neuanfang, glaube ich, haben wir einiges abgeliefert. Ja?
Auf jeden Fall. Also zumindest du lebst Neuanfang.
Ein bisschen dagelassen. Okay, cool.
Gut.
Hey. Zeitreisen. Zweimal im Knast.
Wir hoffen, dass du dich ein bisschen wohlgefühlt bei uns. Ja. Danke, dass du da warst. Wie gesagt, wir hoffen, dass du dich ein bisschen wohlgefühlt hast.
Auf jeden Fall. Also vom ersten Kontakt, der mich ja auch ungemein bereichert. Also ein Telefonat, wirklich Herzensmensch. Dankeschön dafür, auch euch beide hier kennengelernt zu haben.
Ja.
Cool. Hätte ich sonst nie so gesehen.
Und wir laden dich wahrscheinlich mal wieder ein. Weil ich meine, wir haben super viele Sachen gar nicht behandelt, von erste Mal verliebt bis
Stoff. Alles.
Bis was für Konsummuster da waren. Da ist ganz, ganz viel dabei. Ja. Falls wir die vierte Staffel bekommen, was wir hoffen, ist es ein Thema, wo du 100% was dazu zu sagen hast. Das darf ich aber noch nicht sagen.
Ihr da draußen, ne? Wenn ihr connecten konntet oder ihr habt ein Feedback zu dieser Episode, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an gh@swr3.de und bleibt uns nicht viel übrig, als zu sagen, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Ja gut, dann würde ich sagen, das ist eine runde Folge.
Und wir sind raus. Ciao.
Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Und jetzt noch eure Mails. Hier ein paar Ausschnitte. Ich möchte Jay danken. Deine Wortwahl in Kombi mit der inneren Ruhe und der wunderschönen Stimmfarbe geben mir sehr viel Glück und Zuversicht. Wenn du ein Deutschrapper geworden wärst, dann müsste ich keine anderen mehr anhören, so ungefähr. Alles Gute für deinen Weg. Liebe Grüße, Noema.
Krasse Folge mit Jay. Er erzählt einfach zu gut. Was für ein smarter Typ. Danke, Kasi.
Hey, GJH-Team. Normalerweise bin ich zurückhaltend, wenn es um Rückmeldungen geht. Aber die letzte Folge hat mich sehr berührt. Ich arbeite selber im Jugendamt, um täglich jungen Menschen mit meiner Arbeit zu helfen. Was ganz und gar nicht mein Anspruch ist, ist, dass jemand sagen würde, dem Jugendamt habe ich nicht vertraut. Natürlich gibt es bestimmte gesetzliche Bedingungen, an denen wir uns orientieren, die für Minderjährige teilweise nicht nachvollziehbar sind. Dennoch wäre meine ehrliche Frage, wie hätte man es als Mitarbeiterin des Jugendamts besser machen können? Was wäre in Jays Fall hilfreich gewesen? Svenja.
Die Folge vom Neuanfang mit Jay hat mich echt mitgenommen. Ich arbeite mit Kindern als Psychomotoriktherapeut. In der Schweiz ist das ein Angebot im Schulsystem. Es hilft Kindern, bewegungs- und spielorientiert sich zu entwickeln. Wir hatten auch schon Kinder mit komplexen Familiensituationen und unterschiedlichen verantwortlichen Fachpersonen wie Jugendamt, Psychologen oder auch Pflegefamilien oder Wohngruppenmitarbeitenden eines Kinderheims. Meistens klappt das ganz gut, auch wenn es sehr aufwendig ist. Die Geschichte von Jay hat mir nochmal vor Augen geführt, dass der eigene Einsatz im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten wichtig und richtig ist. Und vielleicht auch nochmal mit Kollegen gemeinsam auszuloten, wer kann in solchen besonderen Fällen was genau beisteuern. Denn problematisch wird es, wenn sich keiner verantwortlich fühlt, genauer hinzugucken und dann ein Kind durch das Raster fällt. Ich hätte beim Zuhören Jay einfach von Herzen gewünscht, dass ihm als Kind und Jugendlicher eine Vertrauens- und Bezugsperson bleibt, die für ihn einsteht. In diesem Sinne werde ich zukünftig noch aufmerksamer sein bei den sogenannten schwierigen Fällen. Also hier ein Riesendankeschön für eure so wichtige Arbeit in der Gesellschaft, indem ihr so viele wichtige Themen durch eure charmante Art enttabuisiert. Einfach toll.
Ich bin Juristin und man kann sich so ungefähr ausmalen, was für eine Art von Straftat es gewesen sein muss, die Jay begangen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wegen schwerster Gewalttaten im Gefängnis zu sitzen und nicht zu wissen, wann und vielleicht sogar, ob man überhaupt wieder rauskommt. Und dann auch noch umgeben zu sein, nur mit Menschen, die ebenfalls keine absehbare Perspektive haben. Ich war zutiefst beeindruckt, dass Jay trotzdem sein Leben in die Hand genommen hat. Er hat eine Lehre gemacht, obwohl er nicht wusste, wann und ob er jemals da draußen in diesem Beruf arbeiten kann. Es ist so toll zu hören, dass er es geschafft hat. Danke für euren Podcast, Steffi.
Wenn ihr Jay eine Chance in eurem Betrieb geben wollt, schreibt uns unter gh@swr3.de. Und dann gab es nach der Folge mit Marc Benecke viele Fragen zu unerklärlichen Phänomenen. Deswegen gibt es diesmal einen Podcast-Tipp, der auch auf meiner eigenen unbedingt noch Reinhörenliste steht. Der Podcast Geisterjäger. Der ist mit Hans Bender, das ist der wohl bekannteste Geisterjäger der deutschen Geschichte. Seit über 3 Jahrzehnten reist der Parapsychologe schon als Experte für Unerklärliches durch die Republik. Dabei untersucht er ein merkwürdiges Phänomen nach dem anderen. Bender ist überzeugt, Spuk, Hellsehen, Telekinese gibt's alles. Und zwar wirklich. Angeblich hat er das sogar bewiesen. Aber kann es wirklich sein? Die Psychologie-Podcasterin Verena Fiebiger geht zusammen mit ihrem Team auf Spurensuche in der Welt des Paranormalen. Gemeinsam stellen sie sich die Frage, gibt es das Unerklärliche wirklich? Geisterjäger findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.